Nur in Stille werden.
Lieber Vater, wenn wir heute jetzt von Umkehr und Buße hören, dann zeig uns, dass dies kein unfrohes Geschäft ist, sondern dass es der Nerv ist, um den es dir geht, bei uns, um Umkehr und Heimkehr zu dir. Mach uns diese Minuten unter deinem Wort zu einer ganz wichtigen Zeit in unserem Leben. Amen. Doch, liebe Freunde, viele, die heute Morgen schon von diesem wunderschönen Morgen angeregt sind, die schon in Gedanken auf dem Widerstein stehen, solche, die sich überlegen, was sie denn noch an diesem herrlichen Tag tun wollen, denen kommt es irgendwie komisch vor, dass der jetzt da vorne noch von Buße redet. Und von Umkehr, auch das noch, das erinnert doch an eine ganz unruhe Zeit, an die Fastenzeit. Und Fastenzeit ist ja saure Gurkenzeit. Saure Gurkenzeit, die beginnt in Oberndorf, erinnere ich mich, mit der Geldbeutelwäsche am Aschermittwoch, in Rottweil mit dem sauren Kuddelnessen und in Passau mit einer Straußrede. Das ist die Fastenzeit. Das ist die schlimme Zeit, die vor einem stehen könnte. Und bei Buße, da denkt man dann ans Mittelalter, an jene Büßergestalten, die sich blutig schlagen und durch die Straßen quälen. Alles andere als ein braungebrannter Urlauber oder jene Büßer, die wir am Ganges in Ingen auch treffen und die wir auch gesehen haben. Die Bußmenschen, die durch außerordentliche Leistungen, durch Zerknirschung der Seele und große Opfer begangene Fehler wieder gut zu machen versuchen. Buße ist eine unfrohe, keinesfalls wünschenswerte oder sie ist eine wehtuende Angelegenheit. Und die, die den Ruf zur Umkehr, der sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel schlängelt, wiederholen, sind eben Bußprediger, die donnernd auf der Kanzel stehen, weil sie überall Sodom und Gomorra vermuten. Es riecht nach Pech und Schwefel. Das ist doch bei Buße eine erschreckende Angelegenheit. Wer auch so denkt bei diesem Begriff, bei diesem Wort, der muss eben Nehemia 9 lesen. Nehemia kann uns eines anderen belehren, die dort tut eine Stadt Buße, und zwar ein Volk, das den äußeren Aufbau der Stadt abgeschlossen, die Mauern stehen und jetzt kommt eben der innere Aufbau und dazu gehört die Umkehr. Ich lese aus Kapitel 9, nicht das ganze Kapitel, sondern aus Kapitel 9. Beginne bei 3. Und sie standen an ihrem Platz auf und man las vor aus dem Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes 3 Stunden lang. Und in 3 Stunden bekannten sie und beteten zum Herrn ihrem Gott. Und auf dem erhöhten Platz für die Leviten stand Jeschua, Bani, Kadmiel, Shebanja, Buni, Sherbja, Bani und Kanani und schrien laut zu dem Herrn ihrem Gott. Und die Leviten, Jeshua, Kadmiel, Bani, Heshabnania, Sherebja, Hodia, Shebanja, Petachja sprachen, auf, lobe den Herrn euren Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man lobe deinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm. Herr, du bist's allein. Du hast gemacht den Himmel und aller Himmel, Himmel mit ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darinnen ist. Du machst alles lebendig und das himmlische Heer betet dich an. Herr, du bist der Gott, der du Abraham erwählt hast und ihn aus Ur in Chaldea geführt und Abraham genannt hast und hast sein Herz treu erfunden vor dir und einen Bund mit ihm geschlossen. 9. Und du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und ihr Schreien am Schilfmeer erhöht. Die Geschichte wird weiter erzählt vom Brot in der Wüste. Und dann Vers 16. Aber unsere Väter wurden stolz und halsstarrig, so dass sie deinen Geboten nicht gehorchten und weigerten sich zu hören und gedachten auch nicht an deine Wunder, die du an ihnen tatst. sondern sie wurden halsstarrig und nahmen sich fest vor, zu ihrer Knechtschaft in Ägypten zurückzukehren. Aber du, mein Gott, vergabst und warst gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und verließest sie nicht. Und obwohl sie ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, und große Lästerungen redeten, verließest du sie doch nicht in der Wüste nach deiner großen Barmherzigkeit. Und die Wolkensäule wich nicht von ihnen am Tage, um sie auf dem Wege zu führen, noch die Feuersäule in der Nacht. Vers 20, und du gabst ihnen deinen guten Geist. 21, 40 Jahre versorgtest du sie in der Wüste. Vers 25, und sie eroberten feste Städte und ein fettes Land und nahmen Häuser voller Güter. 26, aber sie wurden ungehorsam und widerstrebten dir und warfen dein Gesetz hinter sich und töteten deine Propheten, die sie vermahnten, dass sie sich zu dir bekehren sollten, und redeten große Lästerungen. Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde, die sie ängsteten. Und zu ihrer Angst schrien sie zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel. Und durch deine große Barmherzigkeit gabst du ihnen Retter, die ihnen aus der Hand ihrer Feinde halfen. Wenn sie aber zur Ruhe kamen, taten sie wieder übel vor dir. 29. Und du vermahntest sie, um sie zu deinem Gesetz zurückzuführen. 30. Und du hattest viele Jahre Geduld mit ihnen und warntest sie durch deinen Geist in deinen Propheten, und sie nahmen es nicht zu Ohren. 31. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du mit ihnen nicht ein Ende gemacht, noch sie verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Nun, unser Gott, du großer Gott, du mächtiger und furchtbarer, der du Bund und Treue hältst, achte all das Elend nicht gering, das uns getroffen hat, unsere Könige, Fürsten, Priester, Propheten, Väter und dein ganzes Volk seit der Zeit der Könige von Assur bis auf diesen Tag. Du bist gerecht in allem, was du über uns gebracht hast, denn du hast Recht getan, wir aber sind gottlos gewesen. Und unsere Könige, Fürsten, Priester und Väter haben nicht nach deinem Gesetz getan und nicht Acht gehabt auf deine Gebote und Ordnungen, die du ihnen hast bezeugen lassen. Und sie haben dir nicht gedient. 36. Siehe, wir sind heute Knechte, und in dem Lande, das du unseren Vätern gegeben hast, seine Früchte und Güter zu genießen, siehe, in ihm sind wir Knechte, und all sein Ertrag bringt die Königin großen Gewinn, die du über uns gesetzt hast, um unsere Sünden willen. Und sie herrschen über unsere Leiber und unser Vieh nach ihrem Willen, und wir sind in großer Not. Und da kommt es 10 gehört hier angehängt. Und darum wollen wir eine feste Abmachung treffen. Sie aufschreiben, und unsere Fürsten, Leviten und Priester sollen sie versiegeln und unterschreiben. Und dann kommen Abmachungen, die bis zum Ende von Kapitel 10 gehen und die Sie vielleicht einmal in einer stillen Stunde noch einmal selber überlesen. Liebe Freunde, Nummer 1, Umkehr beginnt mit der Gotteserkenntnis. Die Leute schlagen also die Bibel auf, oder sie rollen diese Tora-Rolle auf. Sie lesen, sie beten und sie erkennen ihren Gott. Vorher hatten sie nämlich nur noch Erinnerungen an ihren Gott. In ihren Köpfen steckten verschiedene Erinnerungen. Die einen, die erinnerten sich ganz klar und deutlich an den zornigen Gott vom Berge Sinai. Damals, als Mose auf den Berg stiegen und sie allein waren und sie sagten, irgendein Gott brauchen wir ja. Und dann leierten sie so eine Edelmetallsammlung an und gossen ein Stierchen, ein erbärmliches Stierchen ist es nur geworden, um das sie dann herumtanzten. Und als dann plötzlich Mose erschien mit rotem Kopf und diese Tafeln auf dem Stein zerschmetterte und dann rief, ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist, und nun lass mich, sagt Gott, dass mein Zorn entbrenne und sie vertilge. Also dieser Zorn entbrannte Mose und der dahinterstehende zornige Gott, an den erinnerten sie sich. Gott ist doch ein zorniger Gott. Und die anderen, die erinnern sich an einen strafenden Gott. Das war doch diese Rotte Korah, die ersten Revolutionäre, die ersten Aufmüpfigen, von denen wir überhaupt wissen, die gegen den Stachel lückten und mit einem einzigen Blitzstrahl oder Feuer waren sie plötzlich von der Erde verschwunden. Das war doch dieser strafende Gott, der seine Leute von der Bildfläche verschwinden lässt, die nicht in der Reihe tanzen. Und die Dritten, die erinnerten sich an einen rätselhaften Gott. Stellen Sie sich vor, 40 Jahre lang durch die Wüste, kreuz und quer. 14 Tage ist schon eine schöne Zeit. Und 14 Jahre erst recht, aber 40 Jahre durch die Wüste, nicht wissend wohin, denn nicht ans Ziel gelangend. Männer sterben, Kinder wissen gar nicht mehr, warum sie eigentlich aufgebrochen und wohin sie gehen wollen. Das ist doch ein rätselhafter Gott, der uns nicht einmal seine Wege zeigt. Diese verschiedenen Gottesbilder, liebe Freunde, sind seelebig. Sie sind heute genau nur noch zu finden. Ein Besucher stand in der Stiftskirche, und wenn Sie einmal kommen, lade ich Sie auch in die Sakristei ein. Und wenn Sie in der Sakristei stehen, sehen Sie nicht nur das Sehenswerteste, die wunderschöne Reisetruhe unseres Reformators Johannes Brenz, die dort noch aufbewahrt ist, unser wunderschönstes Stück, sondern Sie sehen dort an der Wand die Bilder, wie die Stiftskirche einmal ausgesehen und vor allem, wie sie dann zerstört worden ist im Jahre 1944. Und dann sieht man die ganze Innenstadt zerstört und der Besucher stand da tief ergriffen von diesen Bildern und sagte, das ist eben der zornige Gott. Hier sehen wir den zornigen Gott. Hier sehen wir den Zorn über einem Volk, das sich von ihm abgewendet hat. Hier sehen wir den Zorn Gottes über eine Kirche, die nicht mehr ihn allein Herr sein ließ. Das ist mir Beweis für den zornigen Gott. Und wenn Sie diese Bilder einmal anschauen, könnten Sie auf ähnliche Gedanken kommen, der einfach eine Stadt in Schutt und Asche legt. Und die anderen, die denken an einen strafenden Gott. Sie kennen doch auch diese Bilder. Ich denke an, was ist denn da eigentlich? Direkt hier sein. Schauen Sie doch jetzt mal alle mal raus. Schauen Sie alle raus, sonst müssen Sie alle wieder gesehen haben. Ja. Ist klar. Sie haben den schönsten Platz hier gesucht. Bitte? Ja. Gut. Ich muss der Küche erklären, vor unserem Fenster steht ein Auto. Das ist hochinteressant. Ja. Gut. Ja. Ich redete vom strafenden Gott. Ich erinnere mich an eine Witwe, nicht wahr, und eine Familie, die, als der Mann lebte, zur Gemeinde zählte und dann starb der Mann und diese Frau stand mit ihren Kindern völlig allein. Und ich erinnere mich, wie sie eigentlich alles getan hat. Alles, um diese Kinder großzuziehen und aufzuziehen. Und als die Kinder 18, 19 wurden, da zogen sie aus. Und wollten nichts mehr von dieser Mutter wissen. Und jetzt ist sie allein. Wird auch kaum mehr besucht, außer wenn einmal wieder irgendeiner von ihren Kindern Geld braucht. Und so stehen sie da. Und sie sagte zu mir, das ist doch der strafende Gott, den ich hier erlebe. Und viele von uns erleben immer wieder diesen strafenden Gott oder meinen, der straft mich für das, was ich getan habe. Wie viel denken an einen strafenden Gott in ihrem Leben? Und die Dritten, die reden vom rätselhaften Gott. An einen Gott, der uns so viel Rätsel aufgibt, die nicht zu lösen sind. Knoten sind in unserem Leben, die nicht aufzuschließen sind. Überhaupt nicht. So wie Paul Celan, dieser französische Schriftsteller und Dichter, der schließlich den Freitod in der Seine wählte. Und als man seine Leiche aus dem Wasser zog, da fand man jenen Zettel in der Tasche, auf dem stand, niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm, niemand bespricht unseren Staub, gelobt seist du niemand. So weit ist er gekommen. Gelobt seist du niemand. Und manchmal scheint es mir, als ob wir in Situationen und Sackgassen kommen, wo auch nur noch das auf unsere Lippen ist. Im Grunde, gelobt ja, aber gelobt seist du niemand. Du bist mir zu rätselhaft. Ich begreife dich überhaupt nicht in meinem Leben. Liebe Freunde, die Israeliten waren nicht gottlos, sondern gottgläubig. Sie waren dabei und bauten mit, aber diese Erkenntnis war verzerrt. Und hier passiert dieses Wunder, dass sie in den vielen Gottesbildern ihres Gedächtnisses nun das Gottesbild der Bibel erkennen. Und das ist der zuerst kein zorniger und kein strafender und kein rätselhafter Gott, sondern Vers 17, ein gnädiger und barmherziger und geduldiger Gott. So wie es Blaise Pascal erfahren hat in seiner berühmten Wendung, als er merkte, das ist kein rätselhafter, das ist kein strafender Gott, sondern das ist kein Gott der Philosophen, sondern das ist der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Und weil er es immer nicht wieder glauben konnte, durch die vielen Undurchsichtigkeiten in seinem Leben, hat er diese Wahrheit auf einen Zettel geschrieben, auf einen Zettel. Und damit er diesen Zettel immer vor Augen habe, hat er diesen Zettel in seinen alten Rock zwischen Tuch und Futter eingenäht. Damals hatte man einen Rock, den trug man 10 Jahre und dann vielleicht noch einmal 5 Jahre als Hauskittel. Bei uns ist es etwas schwierig, so etwas einzunähen, wo man jeden Tag mal sein Hemd wechselt. Er hatte es im Rock, er hörte es knistern, wenn er sich bewegte. Und jedes Mal, wenn er wieder an Rätselhaftigkeiten und Undurchsichtigkeiten stieß, dann machte er so und es knirschte und er wusste, doch, er ist's. Er ist der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Freunde, so einen Zettel sollten wir in der Tasche haben. So sollte es bei uns auch knirschen. Wir sollten es wissen, nicht rätselhaft, nicht undurchsichtig, vor allem auch nicht strafend, sondern gnädig, barmherzig und geduldig. Wie oft taucht hier der Begriff Barmherzigkeit in diesem Text auf? Man sollte es sich einmal unterstreichen. Barmherzigkeit und Güte. Und vor ihrem inneren Auge läuft die ganze Heilsgeschichte wie in einem Film in Breitwand vor ihnen ab. Vers 6. Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde. Also, der Gott, der diesen Planeten bewohnbar gemacht hat. Der Planet, von dem wir meinen, dass wir heute dran seien, ihn entweder in die Luft zu springen oder ihn so zu verschmutzen, dass er nicht mehr bewohnbar sei. Man spricht ja heute von diesen 6,5 Milliarden Menschen im Jahr 2000. Und ich hörte, dass man, um diese überhaupt zu ernähren, brauche man unmenschlich viel Wasser und dieses Wasser gäbe es nicht. Man müsse es aus dem Salzwasser gewinnen, aber um dieses Salzwasser zu Süßwasser zu machen, brauche man das Zehnfache des gegenwärtigen Weltenergiebedarfs. Eine Unmöglichkeit. Die Flüsse sind verschmutzt und so wie der am Rhein stand und dort hineinschaute und sagte, mein Spiegelbild im Rhein ist wie ein Ölgemälde. Verstehen Sie, so sehen unsere Flüsse aus. Es geht alles kaputt und deshalb formulierte einer, ich glaube an den Menschen, den Zerstörer Himmels und der Erde. Und trotzdem. Und wenn Sie noch so reden, trotzdem bleibt es bei dem ersten Artikel, bei dem, was unser Gott geschaffen hat, das will er auch erhalten. Es bleibt bei dem Noah-Bund und der ist bis heute nicht aufgekündigt. Und ich frage noch einmal jeden Christen persönlich, ob er denn auch davor Angst habe, dass der Mensch eigentlich diesen Planeten in die Luft lasse. Ob er letztlich auch davon berührt ist. Und vor allem unsere junge Generation, frage ich, die meint, dass hier im Grunde nichts mehr zu retten sei. Es ist die Frage, ob wir den Zukunftsforschern heute glauben oder ob wir der Bibel glauben, die sagt, es soll nicht aufhören, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Es ist letztlich die Frage an uns, an wen wir glauben. Der Noah-Bund besteht. Und es besteht, Vers 7, der Abrahamsbund. Der Abrahamsbund. Gehe aus deinem Vaterland. Und er hatte Angst. Vor sich die Weite des kananäischen Landes. Wohin soll ich gehen? Und liebe Freunde, wer hat vor uns nicht Angst vor der Weite seines Lebens? Wohin sollen wir gehen? In diese Weite hinein. Wir wären Windhunde. Wollte uns das Morgen nicht zu schaffen machen. Und in diesem Augenblick der Abrahamsbund, fürchte dich nicht, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und so, wie einer gesagt hat, ich habe einen starken Vater und hinter dem habe ich mich immer versteckt, so sagen Christen. Ich habe einen starken Vater und hinter dessen Rücken haben wir uns wohl versteckt. Das ist der Abrahamsbund, fürchte dich nicht. Vor dieser Weite unseres Lebens. Der Abraham-Bund besteht, heißt hier Vers 7 und Vers 9. Auch die Israeliten in Ägypten werden erwähnt. Die Gastarbeiter schufteten sie wie die Tiere. Alle waren gegen sie. Der Pharao, die Aufseher, die Verwalter. Nur einer war für sie, nämlich, und das war Gott. Er schenkte ihnen Mose und schenkte ihnen die Freiheit. In Vers 13 ist der Sinai-Bund erwähnt. Auch der besteht noch. Gott gibt nicht irgendwelche harten Gesetze, ist nicht Law and Order, sondern eine gute und notwendige Ordnung für sein Volk. Liebe Freunde, Gebote sind doch nicht hart. Gebote sind doch die Leitplanken an der Straße unseres Lebens. Gebote sind doch die Ampeln in einer Stadt. Eine Stadt ist doch nicht böse und hart, weil sie immer wieder rote Ampeln aufstellt, sondern es geht doch um unser Leben. Wenn Gott Gebote gibt, dann aus Liebe, damit wir nicht in den Abgrund fahren. Ein viertes Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Wie anders sind unsere Familien überhaupt noch zu retten? Du sollst nicht töten. Wir wissen es. Du sollst nicht Ehe brechen. Wir wissen es. Du sollst nicht stehlen. Nicht wahr? Nur durch die Gebote ist unsere Freiheit überhaupt zu bewahren. Und dann die Israeliten hören noch einmal von der Speisung in der Wüste, vom Manna, vom Wasser aus dem Felsen, von Kanaan, vom gelobten Land, von Hunger, von Häusern, Brunnen, Weinbergen und Obstbäumen. Und als Feinde kamen, da wurden sie in die Flucht geschlagen. Vers 33, du hast Treue geübt. So sagen sie gegen Gott, du hast Treue geübt. Das ist die richtige Gotteserkenntnis. Man mag zuweilen einem zornigen, an einem rätselhaften, an einem undurchsichtigen Gott leiden. Aber was ist das gegenüber der Erkenntnis eines gütigen und barmherzigen Gottes? Und wenn wir dann noch das Neue Testament aufschlagen, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Er reißt sich seinen einzigen Sohn vom Herzen, lässt ihn ins Kreuz schlagen, damit wir nicht erschlagen werden. Verstehen Sie jetzt Vers 5. Auf! Lobe den Herrn, euren Gott. Auf, lobe den Herrn, euren Gott. Gottes Erkenntnis führt zum Loben. Gottes Erkenntnis führt zum Loben. Luther hat von Gott gesagt, er sei ein Backofen voller Liebe. Ein Backofen voller Liebe. Oder ich habe einmal gelesen, meine Mutter ist in Elberfeld in Wuppertal heute geboren. Und es heißt ja heute noch Wuppertal, Barmen. Und dieses Barmen kommt von daher, Barmen waren die Erdwelle. So hat man die Erdwelle geheißen, die man um eine Stadt aufgeschüttet hat. Und wenn diese Barmen bestanden, wenn diese Wälle gut waren, so war man hinter ihnen sicher und geborgen. Wissen Sie, Christen leben in der Barmherzigkeit Gottes. Das heißt, sie leben hinter den Barmen. Sie leben hinter den Wellen, geschützt und aufgehoben gegen alle Angriffe der Feinde. Das ist es. Deshalb, Gottes Erkenntnis führt zum Loben. Ja, jedes rechte Bußlied ist immer zuerst ein Loblied. Wenn heute so wenig von Umkehr zu morgen ist, dann frage ich mich, ob denn die Leute tatsächlich so unbußfertig sind oder ob sie nicht doch zu wenig von dem gnädigen und gütigen und barmherzigen Gott hören konnten. Erinnern Sie sich, der verlorene Sohn kehrte um. Aber warum? Er erinnerte sich doch an keine Szene, die ungefähr so ablief, als er damals zu Hause war und da hatte er so Freiheitsgelüste, wie jeder hat mit 18 und 22, endlich mal raus aus diesem Stall. Und eines Morgens sagte er zu seinem Vater, du, hast du kurz Zeit für mich? Und der Vater sagte, selbstverständlich, für junge Leute habe ich immer Zeit. Und er nahm ihn mit in seine Stube und dann setzten sie sich und dann rückte der Junge raus und sagte, du Papa, ist so muffig hier und so eng, ich gehe in die Stadt und gib mir das Geld. Und nun schauen Sie mal auf diesen Vater. Der Vater rückt sich nicht seine Krawatte zurecht und sagt, so Bürschchen, was fällt dir eigentlich ein? Meinst du, sowas gibt's hier? Oder er schlägt nicht mit der Faust auf den Tisch und sagt, das Geld und du bleibst hier, ich gebe den Ton hier an. Oder das dritte, das Allerschlimmste, er bricht in Tränen aus und sagt und lamentiert, so, das ist der Dank für 18 Jahre Kleidung, das ist der Dank für 18 Jahre Nahrung, das ist der Dank für alle Erziehung, oh, und dann ist der Weltenlohn. So sagt dieser Vater nicht. Freundlich steht er auf, macht den Wandschrank auf, blättert die Scheinchen auf den Tisch und sagt, bitte, mit dem freundlichsten Gesicht geht dieser Junge aus. Und als er bei den Schweinen gelandet ist, ein Schweinehirt und Schweinehund, dann erinnert er sich. Er erinnert sich an keine Faust. Erinnern Sie sich an keinen Vater, der sein Recht durchsetzen wollte. sondern er erinnert sich an einen gütigen und barmherzigen Gott, der ihm seinen Willen ließ. Gott lässt jedem seinen Willen. Er sagt, wenn du gehen willst, dann bitte. Wenn du alleine leben willst, dann bitte. Wenn du verderben willst, dann bitte. Nur, meine Tür steht offen, ich bin ein gütiger und barmherziger Vater. Seht, das Bild des guten Vaters hat diesen Mann zur Umkehr, zur Buße vorbereitet. Und ich möchte Sie bitten, all diese Bilder, die Sie oft so quälen, vom strafenden und zürnenden Gott abzulegen und durch Jesus diesen guten Vater zu sehen, der bereit ist, mich wieder aufzunehmen. Es ist ein gütiger Vater. Auf! Lobe den Gott, lobe den Vater. Es ist mir unvergesslich eine Szene damals, als Johannes Busch, der Bruder von Wilhelm Busch, der Evangelist, gestorben war. Sie wissen ja, die Mutter von den Kindern, Busch waren 6 Kinder, die war an der Ruhr gestorben. Und nun hingen sie mit ganzer Liebe an ihrem Vater, Johannes Busch, der Präses des Westbundes war und als Evangelist und Pfarrer viel unterwegs. Und dann ist ja eines Tages passiert in der Faschingszeit, dass er mit seinem Volkswagen und seinem Fahrer verunglückte. Sie sind in einem Graben gelandet und erst nach Stunden wurden sie dort gefunden. Ihm musste das Bein amputiert werden. Ein ganzer Westbund, Zeverin Westbund, bat um Gott um Verlängerung dieses Lebens, aber Gott hat diese Bitte nicht erhört und Johannes Busch ist gestorben. Und so saß ich mit diesen 6 elternlos gewordenen Kindern zusammen. Eine unendlich traurige Schar. Der Älteste, gerade damals so alt wie ich, knapp 20, Jüngste, gerade zur Schule gekommen. Und da saß man, wie es denn weitergehe. Und man sprach eine Stunde und dann holte der Älteste, Johannes Busch, heute Leiter von Bethel in Bielefeld, holte die Bibel, die sonst immer der Vater geholt hat, vom Regal, die Hausbibel, und hielt die Andacht des Vaters. Und dann las er, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann sang man miteinander jenen Vers, der mir seither durch Mark und Bein geht. Gott hat es allzu wohl bedacht und alles recht gemacht. Gebt unserem Gott die Ehre. Freunde, das ist's. Auf, lobe den Herrn. Wir haben es mit einem gütigen und barmherzigen Gott zu tun. Umkehr, Umkehr hat es, beginnt mit der Gotteserkenntnis. Und das Zweite, Umkehr führt zur Selbsterkenntnis. Umkehr führt zur Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis ist ja ein wichtiges Modewort geworden. Viele sind auf der Suche nach sich selbst. Wir haben schon einmal kurz darüber geredet. Und oft geschieht das eben in der Form der sogenannten Meditation, der Meditation. Die einen, die machen es so wie der junge Guru Maharaji in unserem Land, der durch unser Land reist, oder Maharishi Mahesh Yogi, und die dritten nach Bhagwan. Und interessanterweise in Stuttgart gibt es Zirkel, die machen es nach dem alten Konfuzius, der weit und lang vor Christus seine Übungen gemacht hat, und es gibt einen Konfuzius-Zirkel in der Stuttgarter Innenstadt. Und wieder andere, die entdecken den achteiligen Pfad des Buddha in seiner Predigt 2000 Jahre vor Christus in Benares. Da hat er ihnen Weg gezeigt, den achteiligen Weg der Tugenden, über den man wieder in einen besseren Mutterschoß zurückkehre und schließlich im Nirvana einkehren könne. Herrliche, wunderbare Meditationswege. Methoden, um sich selbst und das Glück zu finden. Aber das ist da eben jene Frage, findet man denn das Glück? Und so wie wir es gesagt haben, wer in sich hineinhorcht, sei es mit welcher Methode auch immer, wird nichts erkennen, wenigstens nichts Gutes. Es geht noch einmal darum, dass wir nicht in uns hineinhorchen, sondern hinüberhorchen auf sein Wort. An die Stelle des Ichs muss heute wieder die Gestalt des Vaters treten. Wir müssen uns durch das Ich auf Gott hinweisen lassen. Weil wir Gott verloren haben, haben wir uns selbst verloren. Und wenn wir uns selbst finden wollen, müssen wir Gott finden. So ist die Formulierung. Und das eben haben die Israeliten getan. Sie horchten hinüber, sie erkannten Gott, den barmherzigen Gott. Und dann sagten sie, Vers 33, du hast recht getan, aber wir sind gottlos gewesen. Du hast Treue geübt, wir aber waren treulose Hunde. Wer den gnädigen Vater entdeckt, erkennt die Entfernung, die zwischen ihm und dem Vaterhause liegt. Es dreierlei fällt hier auf. A. Schuld wird nicht auf andere abgewälzt. Wir alle haben gesündigt. Wir alle wollten ohne dich leben. Wir wollten nicht mehr an dich denken. Wir alle wollten ohne dich handeln. Und genau das ist Schuld. Ohne Gott denken wollen, ohne Gott handeln wollen, ohne Gott leben wollen, das ist Schuld. Wir entwickeln Fähigkeiten, ganze Wissenschaften, um die Schuld auf andere abzuschieben. Wir sprechen eben von der krankmachenden Gesellschaft, von negativen Erbanlagen, von erzieherischen Mankos der Eltern. Alle haben Schuld, nur der Schuldige ist heute frei. Wer diesen Gott in den Blick bekommt, wird jedoch seine Schuld in den Blick bekommen und sagen müssen, ich habe gesündigt. Wir. Nicht er, nicht du, nicht sie. Ich. Ich. B. Schuld wird nicht auf die Gegenwart beschränkt. Unsere Eltern sollen hier hinhören. Die Israeliten waren in der Gefahr, nach den Fleischtöpfen Ägyptens zu schielen. Sie sehnten sich nach der guten alten Zeit. Ja, früher war doch alles anders. Früher waren die jungen Leute noch anständiger und besser. Da wusste man noch, was sich gehört. In unserer Jugend, da war es noch, aber heute, wenn ich heute die jungen Leute ansehe. Und im Nehemia-Kapitel wird gesagt, gehe zurück in deinen Gedanken, soweit die Füße tragen. Ihr werdet die gute alte Zeit nicht finden. Ihr werdet sie nicht finden. Sie war anders, aber gut war sie nicht. Die alte Zeit war nie gut. Sie war nur dann gut, wenn Gottes Güte über ihr gewaltet hat. Halsstarrigkeit und Eigennutz und Selbstgefälligkeit waren zu allen Zeiten gleich. Die Art der Sünde mag zu verschiedenen Zeiten verschieden gewesen sein. Die Summe der Sünde war dieselbe, liebe Freunde. Die Summe der Sünde war früher genauso groß wie heute. C. Schuld wird nicht verkleinert. Nach Vers 37 leiden die Israeliten an Menschen, die sie drangsalieren. Wir sind in großer Not, sagen sie, fügen aber hinzu, die du über uns gesetzt hast, um unsere Sünde willen. Unsere Schuld ist der Auslöser des Verhängnisses. Unsere Schuld ist der Auslöser jedes Verhängnisses. Sehen Sie, ich erinnere mich immer so ungefähr, wo einer erzählt hat, dem war es einfach nicht gut, der Mann. Und er ging schließlich zum Arzt. Und er ließ sich untersuchen, gründlich untersuchen. Und dann sagte er, lieber Mann, für den Kopf verschreibe ich Ihnen ein Aspirin. Und für Ihre Brust ein paar Brustkarmellen und für Ihre Füße ein paar Einlagen. Und mit diesem Rezept ging er total enttäuscht hinaus. Warum? Weil er ganz genau wusste, es kommt weh. Das ist es doch nicht. Meine Brustschmerzen, das ist es doch nicht. Und meine Füße sind es auch nicht. Der Herd muss doch tiefer liegen. Das Herz war krank. Das Herz war krank. Und wenn der Mann wieder gesund werden will, dann muss das Herz gesund. Und liebe Freunde, so kommt es bei uns vor. Wir behandeln lauter verschiedene Symptome. Aber es braucht eine Wurzelbehandlung. Und die Wurzel unseres Übels ist die Schuld. Und wenn die nicht behandelt wird, werden wir nicht gesund. Schuld ist an allem Schuld. Doch, Schuld ist an allem Schuld. Schuld ist die tiefste Ursache unserer Misere. Und es hat mir einfach schon imponiert, als einer sagte, selbst der Hunger in der Welt, der Hunger in der Welt ist Schuld. Und es wird doch kaum einer von uns Virtanen, den Erfinder des Grünfuttersilos, widerlegen können, der gesagt hat, wenn der Mensch erst einmal anfing, sein Geld nicht in den Weltraum zu schießen und dort womöglich noch den Krieg der Sterne auszulösen, sondern wenn wir erst einmal anfingen, das Grün der Meere auszubeuten, dann würde der Mensch erkennen, welch enorme Nahrungsmittelvorräte hier noch vorhanden sind. Es ist doch nicht die Armut dieser Erde oder unseres Schöpfers, sondern die Armut unserer Köpfe, die nicht ausbeutet oder gerecht verteilt. Und ich sage immer wieder, liebe Freunde, solange wir in der Bundesrepublik Millionen D-Mark ausgeben, um Lebensmittel zu denaturieren, für den Menschenverzehr unbrauchbar zu machen, ist Hunger schuld. Ist Hunger schuld. Hunger ist schuld. Terror ist schuld, haben wir gehört. Auch wenn wir sagen, ich bin unschuldig. Wir leiden alle an diesem schuldigen Herzen. Und deshalb sagen sie, sie leugnen es nicht ab, sondern sie bekennen, wir sind in großer Not. Oder wie es Paulus formuliert hat, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leid dieses Todes? Schuld wird nicht hier verkleinert. Schuld kann nur einer abnehmen. Alles zielt eigentlich hin auf das Kreuz Jesu Christi. Das ist die richtige Selbsterkenntnis. Nur Jesus kann mich gesund machen. Der spricht dir persönlich, dir ist deine Sünde, deine Schuld vergeben. Und damit bin ich beim Dritten. Umkehr drängt zur Welterkenntnis. Zweite war, Umkehr führt zur Selbsterkenntnis, und drittens, Umkehr drängt zur Welterkenntnis. Gottes Erkenntnis drängt zur Selbsterkenntnis und dann zur Welterkenntnis. Man könnte auch sagen, richtiges Loben führt zum richtigen Lieben und dann zum richtigen Leben. Das ist Kapitel 10. Dass wir uns das einmal merken wieder. Buße ist kein Gefühl irgendwo in der Herzgegend, am Brustkorb. Hier werden nämlich Nägel mit Köpfen gemacht. Umkehr ist dann noch nicht zu Ende, wenn der verlorene Sohn nach Hause zurückkehrt. Sie wissen es doch, wie der Sohn die Straße heraufkommt, wie er um den Hals fällt und wie er ein Fest veranstaltet. Damit ist doch die Geschichte nicht zu Ende. Manche meinen, nun sei der Sohn wieder in sein Zimmer gegangen, habe dort die Füße hochgelegt, habe das Hofpersonal gebeten, ihn durch den Most an sein Bett zu bringen, und am anderen morgens Frühstück. Und er schon die Gegend von oben aus betrachten konnte. So ist die Geschichte bestimmt nicht gewesen. Sondern am anderen Morgen, als dieses Fest zu Ende war und alles wieder aufgeräumt, da war er doch wieder eingegliedert in die Mitarbeiterschaft dieses ganzen Hofes. Dann bekam er wieder seinen Auftrag. Er hatte die Kühe zu melken oder er hatte den Schweinestall zu bestellen. Jeder hat doch seine Aufgabe. Und so auch hier, der Vater sagte zu ihm, du übernimmst die Ölgärten und die Tiere. Umkehr zum Herrn ist immer Umkehr zu einem neuen Leben, und zwar zu einem verpflichtenden Leben. Das ist Christenleben. Die Leute verpflichten sich, sie treffen Abmachungen. Uns erscheint das immer wieder gesetzlich. Graf Zinzendorf war hier anderer Meinung. Er hat als Gerichtsherr und Obrigkeit seine neuen Siedler im jungen Herrenhut, heute in der DDR, auf christlich gehaltene, wörtlich herrschaftliche Gebote und Verbote durch Handschlag vereidigt. Eine falsch verstandene christliche Freiheit hat jede Verpflichtung madig gemacht. Was im Beruf klar ist, was in der Ehe deutlich ist, muss in der Gemeinschaft mit Gott selbstverständlich sein. Wissen Sie, was Luther noch schlimmer angesehen hat, als der Trotz des Prometheus. Prometheus war ja einer, der die Faust gegen den Himmel beilte und sagte, ich kenne nichts Ärmes unter euch, unter der Sonne, als euch Götter. Also, gegen Gott zu sein. Es gibt noch etwas Schlimmeres, als gegen Gott zu sein. Luther hat gesagt, das Frui Deo, das Gott genießen wollen. Gott genießen wollen, Frui Deo, sei schlimmer, als gegen Gott zu sein. Einer, der auf einem christlichen Ruhebett sich ausruhen will, ist schlimmer dran als der Atheist, der gegen den Gott kämpft. Und deshalb Verpflichtung. Ich möchte nur drei herausgreifen, was hier steht. Verpflichtung auf den Sabbat, liebe Freunde. Verpflichtung, dass unser Sonntag wieder Sonntag wird. Ich weiß, wie schwer das ist bei Bauersleuten. Ich weiß, wie schwer das ist bei Geschäftsleuten. Aber ich weiß, wie schwer das ist heute für junge Leute. Den Sonntag zum Sonntag sein zu lassen. Nicht zum Restetag, zur Erledigung der Reste, die man nicht geschafft hat. Nicht noch einmal zum Vorbereitungstag für den nächsten Montag, zum Hobby- und Ausschlaftag für die ganze Familie. Was ist eigentlich aus unserem christlichen Sonntag in unserem Volk geworden? Schauen Sie da mal hinein, was gemacht wird am Sonntag. Und das ist der Sonntag, wo man Gott die Ehre geben soll. Wie gestalten Sie Ihren Sonntag? Wie gestalten Sie es in Ihrer Familie? Jeder Tag wird im Grunde geplant und der Sonntag wird eine geleppert. So läuft's. Verpflichtung auf den Tag des Herrn. Was hier auch steht, wieder Verpflichtung auf die Ehe. Verpflichtung auf die Ehe als die unzerstörbare Zelle der Gemeinschaft. Der Partner, der andere, wird nicht eben zu einem Lebensbegleiter, sondern eben zum großen Geschenk. Und ich denke einfach, Matthias Claudius hat es doch am schönsten gesagt. Er hat zur silbernen Hochzeit, ich glaube, es war die silberne Hochzeit, von seiner Frau geschrieben. Vielleicht können Sie es nach 25 Jahren auch noch so schreiben. Ich war wohl klug, dass ich dich fand. Doch ich fand nicht. Gott hat ich mir gegeben. So segnet keine andere Hand. Der andere, Geschenk Gottes. Geschenk Gottes, das mir gegeben ist. Das ist doch eigentlich das Urvertrauen, das die Ehen nicht auseinandergehen lässt. Wenn Sie, Ehe ist doch kein Nomadenzelt, das man aufstellt und abbricht und dann weiter zigeunert. Ehe ist doch irgendwie ein Blütenfeld, so wo man von Biene, wie man als Biene von Blüte zu Blüte fliegt und aussaugt und dann weitergeht. Ehe ist doch kein Taubenschlag. Ehe ist nicht Ehe auf Zeit, sondern Ehe, solange wir leben. Und deshalb ergreift mich es auch bei jedem Trauung, die ich zu halten habe. Nehmt euch an der Hand und dann bleibt beieinander, bis der Herr uns ruft. Nun, Herr, wir gehen Hand in Hand, wandere nach dem Vaterland. Lass dein Antlitz mit uns gehen, bis wir ganz im Lichte stehen. Es gibt nichts Schöneres als eine Ehe, die klappt. Und es gibt keine größere Hölle als eine unglückliche Ehe. Liebe Freunde, deshalb und gerade jungen Freunde, dort, wo wir das beherzigen wollen, da müssen Abmachungen getroffen werden. Schon mit meiner Freundin, die ich heiraten will. Nur dort, wo sie miteinander beten können, werden sie eine Ehe haben, wo sie sagen, die lohnt sich. Verpflichtung auf die Ehe. Und ein letztes noch. Verpflichtung zum Opfer. Hier steht zum Zehnten. Es gibt keine richtige Regel. Ich halte den Zehnten immer noch für eine ausgezeichnete Abmachung. Den Zehnten. Man sollte Gott kein Trinkgeld geben. Gott ist kein Kellner. Kein Trinkgeld. Dann bitte gar nichts. Sondern er ist auch nicht auf unsere Almosen angewiesen oder auf unser Trinkgeld. Aber es macht einen selber frei. Wenn man weiß, 10% gehören dem Reiche Gottes. Ich kann ja persönlich anfügen, ich schmeiße diese 10% nicht immer in den Opferkasten meiner Kirche. Die haben Kirchensteuer. Und nur dann, wenn ich weiß, wohin es geht, gebe ich auch was. Aber es leben viele Werke allein vom Zehnten der treuen Gemeindeglieder. Dort gebe ich es hin. Und dieses weggegebene Geld macht mich oft glücklicher als das, das ich behalten oder manchmal sogar verwalten muss. Doch Verpflichtung zum Opfer. So führt Umkehr zu Gotteserkenntnis, zur Selbsterkenntnis, zur Welterkenntnis oder wie wir auch gesagt haben, Umkehr führt zum Loben, zum Lieben und zum Leben. Ich wünsche Ihnen das von ganzem Herzen. Wir wollen beten. Herr, mach uns zu bußfertigen Menschen. Lass uns nicht zerknirschte Leute werden. Und nimm jene falschen Gottesbilder aus unserem Sinn und unserem Herzen. Schenk es einem jeden, dass er den gütigen und barmherzigen Gott erkennen kann. Auch in allen Nöten und Verzweiflungen. Und dann lass den umkehren unter uns, der meint, dass er nicht umkehren müsse. Wir befehlen dir heute Morgen wieder unsere Gemeinschaften, unsere Gemeinden, zu Hause, unsere Lieben, unsere Angehörigen. Wir befehlen dir jetzt die an, die auf Wanderung gehen, dass sie wieder gesund nach Hause zurückkehren können. Und wir bitten dich, um einen schönen und gesegneten Tag. Herr, wir danken dir für dein Wort.